Denn Gott freut sich, wenn wir zusammenkommen. In der Bibel steht, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und ich finde es immer wichtig, dass wir Gott einfach zu Anfang unseres Gottesdienstes auch eine Freude machen. Und ich denke, das haben wir heute Morgen auch schon gemacht. Ja, als ich mir überlegt habe, was ich uns heute so sagen soll, da habe ich so dieses und jenes überlegt. Und dann bin ich auf ein Thema gekommen, was wir während unserer Reihe über das Vaterunser schon mal kurz berührt hatten und wo ich damals aber nicht in der Tiefe drauf eingegangen bin. Es geht um den Willen Gottes. Und ich weiß, dass es für manche Christen so ein Thema ist, wo sie immer wieder so fragen, ja, wie kriege ich jetzt eigentlich raus, was Gott von mir will? Und andere, die sagen sich vielleicht, ja, habe ich schon 20 Predigten darüber gehört, weiß ich schon alles. Ich habe mal gedacht, dass wir in der Zwischenzeit so viele Leute neu dazubekommen haben, die vielleicht an dem Punkt noch einfach Fragen haben, dass ich gesagt habe, da werden die Starken im Glauben das jetzt heute mal ertragen, dass sie vielleicht Dinge hören, die sie schon kennen. Und vielleicht ist doch das eine oder andere dabei, wo du sagst, ja, habe ich zwar gewusst, aber es ist gut, dass ich nochmal daran erinnert worden bin, oder wo du sagst, ja, das war mir bisher noch gar nicht so bewusst. Bevor ich anfange damit, dass wir uns beschäftigen damit, wie wir Gottes Willen rauskriegen, finde ich, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob Gott überhaupt redet. Vielleicht ist das eine Frage, wo du sagst, ja, Wolfgang, ist doch klar, da gehen wir doch davon aus. Aber ich finde es nicht so selbstverständlich. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Elia und den Baalspriestern. Die Baalspriester, also das Volk Israel damals, hatte den einen wahren Gott, aber so, die waren ein bisschen auf Abwege geraten und hatten den Götzendienst für den Baal eingerichtet. Und dann hat Elia diese Priester für diesen Gott Baal herausgefordert und hat gesagt, wisst ihr was, jetzt machen wir hier zwei Altäre und jeder bereitet so sein Opfer zu, aber es gibt kein Feuer. Und dann gucken wir mal, welcher Gott mit Feuer antwortet. Und dann haben die Baalspriester angefangen, da rumzutanzen und haben sich mit Messern geritzt und ich weiß nicht was alles. Und Elia hat sie dann verspottet und hat nur gesagt, ja, vielleicht ist euer Gott irgendwie in Urlaub oder ist gerade irgendwie beschäftigt und hat keine Zeit, vielleicht müsst ihr lauter rufen oder so. Und das ist für mich so ein bisschen ein Bild dafür, für die Situation, wenn wir rufen und da ist niemand, der antwortet. Also wenn wir nach dem Willen Gottes fragen und Gott sagt, interessiert mich gar nicht, der ist irgendwie viel zu unbedeutend, oder wenn ich mich um alle 7 Milliarden Erdenbürger kümmern würde, oder wie viel haben wir zurzeit, keine Ahnung. Also jedenfalls, wo Gott dann sagt, viel zu unbedeutend, viel zu, was weiß ich was, kann mich nicht um alles kümmern. Oder Gott hört uns gar nicht, oder im schlimmsten Fall, da ist gar kein Gott. So, ich hoffe, dass ich, also über die letzte Frage, da werde ich nicht reden. Ich hoffe, dass ich dann jemand überzeugen muss, dass es einen Gott gibt. Aber die Frage ist, redet dieser Gott mit mir? Und ich weiß nicht, welches Erleben du so hast in deinem Alltag, wenn du nach dem Willen Gottes fragst, ob du den Eindruck hast, ja, die Frage ist noch nicht so richtig in meinem Kopf und da habe ich schon die Antwort von Gott. Oder ob du sagst, ja, ich frage und frage und frage und irgendwie kommt da gar nichts. Ich kenne beides aus meinem Leben und ich möchte im Laufe der Predigt auch ein bisschen drauf eingehen. Aber lasst mich vorweg schicken, ich kann euch das nun nicht wirklich beweisen. Ich habe auch nur nach knalligen Bibelstellen gesucht, wenn einem von euch da noch was einfällt, wo das so schwarz auf weiß zu lesen ist, dann können wir das uns gerne, oder könnt ihr mir das auch noch sagen. Aber ich würde einfach ein bisschen von der Logik her kommen und sagen, wer von uns ist der Meinung, dass Gott möchte, dass wir seinen Willen tun? Doch einige. Okay, das beruhigt mich jetzt. Und dann ist für mich der nächste Punkt, dass die Handys jetzt ausgemacht werden, dann stört es nicht so im Lautsprecher. Mein nächster Punkt ist, wenn Gott möchte, dass wir seinen Willen tun, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, dass wir eine Möglichkeit hätten zu wissen, was Gott will, oder? Da würdet ihr mir doch zustimmen. Ansonsten würde mir das so vorkommen, wie wenn ich zu meinen Kindern sagen würde, ich möchte, dass ihr meinen Willen tut, aber ich sage euch nicht, was es ist. Sondern jetzt ratet mal, was ich gern hätte. Und wenn die Kinder dann was Falsches tun, dann strafe ich sie auch noch am besten, oder? Also das ist einfach so, wo ich sage, Also wenn Gott will, dass wir seinen Willen tun und dass wir in seinen Wegen gehen, dann kann das gar nicht anders sein, als dass Gott uns eine Möglichkeit gibt, rauszufinden, was dieser Weg ist, den wir gehen, oder? Ich hoffe, dass ihr mir da zustimmen würdet. Deswegen habe ich da jetzt nicht noch mehr Zeit drauf verwendet. Es ist eigentlich schon sowieso viel zu viel in der Predigt drin. So, ich möchte anfangen mit einem Punkt, der uns vielleicht auch ein bisschen Druck nimmt in dieser ganzen Geschichte. Und das ist, ihr habt hier vielleicht schon diese kryptischen Symbole gesehen, gedacht, irgendwie versuche ich heute mal eure Aufmerksamkeit zu fesseln. Wir haben noch einen Besucher. Genau. So. Was würdet ihr sagen, was ist das erste Symbol hier? Ein Spiegelei. Paddy, du hättest doch malen müssen. Ein Mexikaner auf dem Fahrrad, okay. Eine Zielscheibe, sehr gut, vielen Dank. Der Mann ist Bibelschüler, das merkt man. Und zwar würde ich uns gerne diesen Gedanken oben drüber schreiben, Gottes Wille ist ein Ziel. Gott hat ein Ziel mit uns. Und das ist für mich das Allerwichtigste und es nimmt mir in manchen Dingen einfach Druck weg, weil ich sage, als Gott den Menschen gemacht hat, da hatte er ein Ziel mit dem Menschen. Wisst ihr das? Genau, er wollte Gemeinschaft mit Menschen haben. So, und dann ist was passiert, was diese Gemeinschaft zerstört hat, nämlich der Sündenfall. Darüber werde ich jetzt heute nichts sagen. Aber Tatsache ist, wir leben heute in einem Zustand, wo die Gemeinschaft mit Gott gestört ist. Und Gottes Ziel mit uns ist, diesen Zustand wiederherzustellen. So, das heißt, für den einen oder anderen unter uns heißt es vielleicht, überhaupt erstmal wieder in Kontakt zu Gott zu kommen. Einfach diesen Kontakt aufzubauen und zu sagen, Gott, ich möchte, dass du einen Platz in meinem Leben hast. Naja, also eigentlich ist es aus, aber ich mache es trotzdem ganz aus jetzt. Vielleicht möchte ich das mir nachmachen. Gut, also der erste Punkt, Gottes Ziel mit uns ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. So, und aus diesem Ziel, da kann ich erstmal schon ganz viele Dinge ableiten. Solche Sachen wie das, was weiß ich, was der Marco heute Morgen gebetet hat, dass Gott will, dass unsere Stadt erreicht wird und dass das für uns dann auch Konsequenzen hat, dass wir uns überlegen, wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Oder eben auch das Ziel für mich, dass ich sage, ich möchte auf dem Weg Gottes bleiben, damit ich am Ende an diesem Ziel ankomme. So, das sind schon mal ganz grobe Grundlinien, die ich da sehe, weil ich weiß, dass Gott ein Ziel mit mir hat. Und wenn ich mich auf dieses Ziel hinbewege, nämlich die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, um mein Leben jetzt schon auf ihn auszurichten, dann bin ich schon mal so ungefähr in der richtigen Richtung. Also es war nicht mein Handy. Oh, das ist nicht meins. Genau. Also, und da finden wir auch in der Bibel, da komme ich nachher noch drauf, manche Bibelstelle, die uns da ein bisschen was dazu sagt, was der Wille Gottes ist. Schaltet sich gerade wieder automatisch ein. Die NSA hackt sich gerade ein und sagt, ich will die Predigt doch auch hören. Das ist cool. Genau, also zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Nein, nicht den Akku raus. Gibt es jemanden, der einen Samsung kennt? Einfach auf die rechte Seite lang. Okay. Nein, ist auch egal. So, das Zweite, was ich hier gemacht habe, also, gut, auch wenn es schlecht gezeichnet ist, aber ich denke, ihr wisst, was das sein soll. Ja, genau, das ist eine Hand. Genauer gesagt, nein, es hat nichts mit Facebook zu tun. Also, das heißt da nicht, Gott liebt oder Gott mag uns oder so, sondern das... Das heißt gut. Also Gottes Wille ist gut. Okay, Gottes Wille ist gut. Wenn Gott einen Plan hat für mein Leben und Gott hat den Überblick über alles und Gott kennt all die Fakten und Gott weiß, wo es hingeht und Gott weiß, was kommen wird, dann ist doch eigentlich offensichtlich, dass Gott eigentlich am besten für mich weiß, was gut ist, oder? Also ich denke mir immer, wenn ich versuche, klüger zu sein als Gott und denke, naja, also Gott hat vielleicht diesen und jenen Plan für mich, aber ich denke, das wäre besser, das so und so zu machen. Ich glaube, dann liege ich ziemlich falsch und dann gebe ich mich in der Selbsttäuschung hin, die eigentlich nicht mehr schlimmer sein könnte. Wenn ich glaube, dass ich klüger wäre als Gott oder das irgendwie besser machen könnte als Gott, dann habe ich irgendwie eine vollkommen falsche Vorstellung. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. So, Gottes Wille ist gut, ist wohlgefällig und ist vollkommen. Und das ist was, wenn du das verstanden hast, wenn du das tief in deinem Herzen abgelegt hast und gespeichert hast, dass der Wille Gottes gut ist und wohlgefällig und vollkommen, dann kannst du ruhen in dem Willen Gottes. Du weißt, ich muss nicht alles verstehen. Ich weiß, es ist gut. Und das, finde ich, gibt uns eine Gelassenheit und eine Ruhe und einen Frieden, die ich in dieser schnelllebigen und komplizierten Zeit einfach unglaublich schätze, dass ich weiß, da ist einer, der weiß, wo es hingeht, der weiß viel mehr als ich und der sagt mir, was Sache ist. Und wenn ich das tue, was der mir sagt, dann bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und besser kann ich mir selber diesen Weg eigentlich gar nicht raussuchen. Gut, und jetzt komme ich zu ein paar Punkten, wie wir den Willen Gottes rausfinden können. Jetzt könnt ihr natürlich schon raten, was das nächste Symbol ist. Ja, ist ja gut, dass du jetzt Bibel gesagt hast und nicht christliche Bücher, die wir natürlich auch draußen haben, die kommen nachher noch. Also, die Bibel. Die steht bei mir in der Tat ganz oben auf dieser Liste, weil ich glaube, dass wir in manchen Punkten Gott nicht mehr fragen müssen, was wir tun sollen. Wenn du zum Beispiel, wenn du nachher hier rausgehst und in dem strahlenden Sonnenschein, der nachher einsetzen wird, durch die belebte Fußgängerzone Laubheims flanieren wirst und dann kommt dir da eine hübsche Frau entgegen und du überlegst dir, soll ich meine Frau nicht doch lieber eintauschen gegen dieses hübsche Wesen? Gott, gib mir eine Antwort. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst keine Antwort bekommen. Denn das ist klar, das haben wir vor einigen Wochen hier miteinander besprochen. Da gibt es ein Gebot, nach unserer Zählung, das siebte. Und das heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Und damit ist die Sache gegessen. Ich brauche keinen Willen Gottes erfragen für solche Entscheidungen. Oder wenn du deine nächste Steuererklärung ausfüllst, dann fragst du, Gott, soll ich hier jetzt den echten Betrag einsetzen oder soll ich den gerechten Betrag einsetzen? Und wenn du da eine Antwort drauf bekommst, dann würde ich mein Gehalt darauf verwetten, dass es nicht von Gott kommt. Es gibt einfach Dinge, die sind klar, da brauchen wir nicht nach dem Willen Gottes zu fragen, denn Gott hat uns in seinem Wort so viele Dinge gesagt, was sein Wille ist. Und da finden wir eben, was wir schon vorher gehört haben, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder sagt Dank in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also wir sollen Dank sagen. Wir sollen Gott Danke sagen für die Dinge, die er uns schenkt. Für die, die wir verstehen und die wir schön finden und auch für die, die wir nicht verstehen und die wir nicht so schön finden. Oder, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. 1. Petrus 2, 15. Also die Stelle vorher war 1. Thessalonicher 5, 18 für die, die es aufschreiben oder nachhören wollen. So, und so finden wir verschiedene Stellen immer wieder im Neuen und im Alten Testament, wo der Wille Gottes, entweder wenn da steht, der Wille Gottes ist oder Gott will oder eben in den 10 Geboten oder auf irgendeine Art und Weise finden wir ganz, ganz viele Dinge, wo Gott uns eigentlich schon zeigt, was er will. Und das ist für mich so etwas, wo ich ganz viel schon mal ableiten kann, wo ich sagen kann, okay, Gott, du hast in deinem Wort so viel gesagt, da brauche ich bei vielen Dingen schon nicht mehr fragen. So. Und deswegen ist es gut, wenn ich mich in der Bibel auskenne, wenn ich weiß, was in der Bibel steht. Und deswegen würde ich jedem vorschlagen, der mit Gott unterwegs ist, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Denn die Bibel ist nicht bloß der Liebesbrief Gottes an uns, sondern es ist auch unsere Gebrauchsanweisung, da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Da steht der Wille Gottes drin, da stehen so viele gute Dinge drin und ich glaube, das ist eine wirklich gut investierte Zeit, da regelmäßig mich einfach fortzubilden und ein bisschen was zu lesen. Was dann auch passieren kann, ist, dass Gott seine Bibelstelle verwendet, um uns zu führen. Das war zum Beispiel in unserem Fall so, als die Entscheidung anstand, ob ich in meinen Beruf zurück sollte oder ganz in den Beruf gehen sollte oder den Beruf ganz an den Nagel hängen. Also manche von euch wissen vielleicht, dass ich zu 50% in Ulm in der Gemeinde angestellt war und zu 50% als Berufsschullehrer tätig war und an der Uni tätig war zu der Zeit. Und dann ist die Stelle ausgelaufen an der Uni und ich musste mir was anderes suchen und ich habe einfach keine 50% Stelle gefunden. Und dann irgendwann lag ein Angebot zu 100% auf dem Tisch in der Industrie. Und dann war für mich die Frage, entweder ich gebe die 50% in Ulm auf oder dann war das Angebot hier aus Laupheim mit den 50% oder ich steige aus meinem Beruf aus. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben darüber gebetet. War schon länger geplant, dann auch nach Spanien zu meinem Bruder gefahren, hatten so ein bisschen auch eine Auszeit und haben in der Zeit einfach auch Gott gefragt. Und dann haben wir beide unabhängig voneinander diese Bibelstelle von Gott bekommen: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und dann haben wir nun nicht mehr großartig überlegen müssen, in welche Richtung das gehen soll. Dann war für uns eigentlich beide klar, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Kann man natürlich im normalen Beruf auch machen, aber in unserer speziellen Situation war das für uns eigentlich ein klares Reden Gottes, wo Gott einfach eine Bibelstelle, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Bibel drinsteht, benutzt hat, um zu uns persönlich zu reden. Das mag für einen anderen in einer anderen Situation nicht das Reden Gottes sein oder der Wille Gottes oder sowas. Also das war jetzt einfach in unserer Situation, hat Gott dieses Wort gebraucht, um zu uns zu reden. Und so kann Gott es zum Beispiel auch machen. Er kann uns eine auswendig gelernte Stelle erinnern. Oder manche Leute erleben das so, dass sie plötzlich im Kopf haben, Habakuk 25, Vers 2, also gibt's nicht, aber ist auch egal. Und dann schlägst du nach und da steht, was weiß ich, irgendwas. Und wenn das so ist und du erinnerst dich an eine Stelle und du hast wirklich keine Ahnung, was da steht und nachher passt es auf deine Situation, dann ist das schon was, wo ich sage, da würde ich mal drüber nachdenken, ob da nicht wirklich Gott dahinter ist, weil das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, von den vielen, vielen Versen, die es in der Bibel gibt, eben einen zu finden, der gerade passt. Manche machen auch so diese Finger-Reinsteck-Methode. Von der würde ich jetzt eher so ein bisschen abraten. Das ist so für mich ein bisschen ein Verzweiflungsakt. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon gehört von dem jungen Mann, der gefragt hat, Gott, was soll ich tun? Und dann hat er so geblättert und mit dem Finger blind reingesteckt. Und dann kam da, und Judas ging hin und erhängte sich. Und dann hat er gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Und dann hat er es nochmal gemacht und wieder mit dem Finger rein. Und da stand, gehe hin und tue desgleichen. Also, oder der eine, der nach einer Partnerin gefragt hat und Gott gefragt hat, wer wird denn meine Frau? Und dann hat er so geblättert und dann kam er auf die Stelle und es kam eine lange Dürre. Also das ist jetzt alles ganz witzig, aber also das ist für mich eher so ein bisschen Glücksspiel. Das würde ich euch nicht empfehlen. Also ich denke, wenn Gott reden will, dann... ich weiß, die Apostel haben in der Apostelgeschichte auch mal gelost, aber soweit ich weiß... war das irgendwie nicht so die Regel, dass man es so gemacht hat. Aber wenn gar nichts mehr hilft oder wenn man irgendwie total verzweifelt ist, dann kann man vielleicht auch sowas machen. Gut, dann habe ich da so eine Glühbirne mit. Was ist das? E14-Gewinde, oder? Also, nein, 27 ist nicht, 27 ist breiter. So, wer kann sich vorstellen, was im Zusammenhang mit dem Willen Gottes GMV heißt? Ja?
Der gesunde Menschen.
Sehr gut, der Mann. Das ist der gesunde Menschenverstand. Jetzt sagst du vielleicht, aber Wolfgang, das ist ja ungeistlich. Nein, das ist überhaupt nicht ungeistlich. Von wem hast du deinen Verstand bekommen? Von deinen Eltern? Vielleicht, aber eigentlich von Gott. Ich persönlich stehe nicht auf dem Standpunkt, das verwundert euch jetzt vielleicht, dass jemand, der eine naturwissenschaftliche Ausbildung hat, auf dem Standpunkt steht, aber ich persönlich denke, dass wir unseren Verstand einsetzen dürfen, oder? Den hat uns Gott gegeben, nicht, dass wir den an der Garderobe abgeben, sondern dass wir ihn einsetzen und dass wir nachdenken über die Dinge. Und wenn einfach der gesunde Menschenverstand mir sagt, also in der Situation, da ist einfach richtig, das und das zu tun, dann würde ich sagen, ist das schon mal ein guter Anhaltspunkt, das auch wirklich so zu machen. Es sei denn, dass Gott dir was anderes sagt. Und das ist zum Beispiel auch so was, das ist jetzt nicht unter diesen Punkten, aber das war so was, wo ich auch manche Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, zum Beispiel, was ich studieren sollte. Dann habe ich gesagt, Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich hätte mir auch vorstellen können, Automechaniker zu werden. Hat mich damals echt auch fasziniert. Oder studieren und dieses und jenes. Und dann habe ich gedacht, Gott, was soll ich jetzt machen? Und dann, in dem Fall war es vielleicht weniger gesunder Menschenverstand, aber jedenfalls irgendwann habe ich gesagt, gut, jetzt da kommt irgendwie keine Antwort. Dann würde ich mal sagen, dann studiere ich Chemie. Also Gott, wenn du da was dagegen hast, dann müsstest du dich dann irgendwann so in nächster Zeit melden. Und er hat sich nicht gemeldet. Ich meine, jetzt im Nachhinein gesehen, verstehe ich auch, warum Gott nichts gesagt hat. Denn es war relativ egal, was ich studiert habe. Nach ein paar Jahren habe ich ja sowieso was anderes gemacht. Und ich glaube, das, was Gott mir beibringen wollte während meines Studiums, hätte ich in allen möglichen Studien lernen können. So hat Gott gesagt, du Wolfgang, studier doch einfach, was du magst. Such dir irgendwas raus, was Schönes, und dann darfst du es ein paar Jahre machen und dann machen wir was anderes. Und ich habe keine Antwort von Gott bekommen. Wisst ihr was? Wir brauchen da nicht verzweifeln. Gott hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben oder so ein Empfinden. Oder manchmal sagt Gott auch einfach, du, such dir was raus. Mach einfach, was dir Spaß macht. Ich denke, solche Situationen gibt es genauso. Und da gehe ich einfach hin und sage, Gott, also ich würde jetzt das und das machen. Und wenn du das nicht willst, dann bitte rede. Ich komme am Schluss noch darauf, wo wir bei solchen Punkten ein bisschen aufpassen müssen. Aber das ist für mich eine Sache, wo ich sage, selbst wenn Gott nicht redet, das muss nicht heißen, dass Gott mich im Stich gelassen hat oder dass Gott zornig ist mit mir und er deswegen nicht redet. Das kann alle möglichen Gründe haben. Und selbst in so einer Situation kann ich ruhig und entspannt sein, wenn ich sage, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag's bitte. Ich möchte offen sein dafür. Aber wenn du nichts sagst, dann werde ich das und das tun. Und wenn Gott dann nichts sagt, dann finde ich es auch okay. Wer kann sich denn vorstellen, was es mit diesem salzigen Herzen auf sich hat? Es pocht. Ja, wenn es gepocht hätte, hätte ich so runde Linien daneben gemacht. Da kommt so was raus aus dem Herzen. Weiß nicht, ob ihr das kennt, die sogenannte innere Stimme, dass es plötzlich aus deinem Inneren raus redet, wo du manche Leute formulieren das jetzt verschieden. Manche sagen, ja, ich habe so den Eindruck, dass Gott das und das sagt. Oder manche sagen, ja, Gott hat zu mir geredet. Oder manche sagen, ja, ich denke. Oder wer immer du das formulieren möchtest, da ist plötzlich so ein Gedanke in dir. Das kann im Extremfall eine hörbare Stimme sein. Ich habe es von Peter Schneider zum Beispiel gehört, der von Gott eine hörbare Stimme bekommen hat, als es um seine zweite Frau gab, nachdem seine erste Frau verstorben war und er eben eine Frau auch für seine Kinder gebraucht hat, eine Mutter, und Gott dann zu ihm geredet hat, hörbar, wer seine neue Frau wird. Und er sagt, es war auch nötig, denn er hat sie ein Jahr lang jeden Tag gefragt und sie hat ein Jahr lang oder ein halbes Jahr, also jedenfalls eine, finde ich, gefühlt unglaublich lange Zeit, hat jeden Tag eine Abfuhr kassiert von ihr, von seinem zukünftigen Schwiegervater. Ich weiß nicht, wer alles zu ihm gesagt hat, Peter, die Esther wird nie deine Frau werden. Und er hat diese Zeit einfach gar nicht durchgehalten, wenn er nicht ganz, ganz sicher gewusst hätte, dass das seine Frau wird. So, in dem Fall hat er eine Stimme gehört, sagt er, hörbar. Eher die Ausnahme, sage ich jetzt mal. Wer hat schon mal die Stimme Gottes wirklich, wow, okay, also, immerhin, 5 von 50, 60, ja gut, wie auch immer. So, aber das ist eher so was Ungewöhnliches. Das Normalere ist, dass du einfach so in dir den Eindruck hast, oder diese, ja, dass es in dir einfach eine Gewissheit wird. So, das kann natürlich auch was anderes sein. Das können meine eigenen Gedanken sein. Das kann im Extremfall sogar ein Gedanke sein, den der Feind mir ins Hirn schickt. Wie unterscheide ich das jetzt? Und an dem Punkt finde ich, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe schon etliche Leute getroffen, die ganz, ganz sicher gewusst haben, dass Gott zu ihnen was gesagt hat. Und dann ein halbes Jahr hat Gott dann plötzlich wieder was anderes gesagt oder hat seine Meinung geändert oder haben sie festgestellt, dass es doch nicht das Reden Gottes war oder so. Und ich finde, da muss man schon ein bisschen aufpassen, vor allem wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht. Also das Erste, was ich mal sagen würde, ist, dass das Reden Gottes im Normalfall keine Angst auslöst, sondern einen Frieden mit sich bringt. Das mag in Einzelfällen anders sein, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der wirklich sagen wir mal, über deine Verhältnisse geht und wo du sagst, Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber im Normalfall wird dieses Reden nicht Angst auslösen, sondern einen Frieden mit sich bringen. Nicht notwendigerweise einen Wohlfühlfrieden, sodass ich sage, ach ja, genau, das haben wir schon immer gewünscht. Aber so, dass du sagst, ja, ich habe den Eindruck, das geht eigentlich vollkommen über meine Verhältnisse. Es überfordert mich eigentlich total, aber ich bin irgendwie ruhig. Ich bin irgendwie ruhig dabei, weil ich den Eindruck habe, das ist wirklich das, was Gott will. Gottes Re- ja? Ja, also wenn ich einen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf kriege, ja, also das kann von Gott sein, muss nicht. Also ich meine, wenn ein junger Mann verliebt ist, dann denkt er auch ständig an seine Angebetete. Das kann von Gott sein, muss aber nicht. Also versteht ihr, das ist jetzt so ein weicher Faktor, wo ich sage, da würde ich mich auch sehr zurückhalten, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Wolfgang, bei mir ist so und so, ist das der Wille Gottes und so. Da würde ich jetzt im Normalfall nicht sagen, ja, ganz klar und so. Das kann aber was sein, was mich einfach beschäftigt, weil keine Ahnung, weil was einfach was ist, was mich in dem, was mich im Innersten bewegt, einfach so trifft. Aber Gottes Reden ist im Normalfall sanft, also so kenne ich es jedenfalls. Also Gott ist nicht so, in aller Regel jedenfalls, nicht so hart und bohrend und drängend und was weiß ich. Kann in gewissen Situationen vielleicht auch mal sein. Es ist bestimmt und es ist konkret. Also ich denke, es macht einfach auch Sinn, wenn Gott von mir was will, dass er mir auch konkret sagt, was es sein soll. Also so ein diffuser Eindruck, das mag vielleicht auch mal sein, aber in aller Regel ist das Reden Gottes eher konkret und eben eher sanft. Und jetzt komme ich wieder an den Punkt, weshalb das bei mir ganz oben stand. Gottes Reden steht, auch da muss ich wieder sagen, in aller Regel nicht im Gegensatz zur Heiligen Schrift. Also wenn Gott dir sagt, ja Wolfgang, ich weiß schon, dass in der Bibel steht, dass man sich nicht scheiden lassen soll, aber weißt du, der Herr hat deutlich zu mir geredet, dann würde ich sagen, also an dem Punkt hätte ich meine Bedenken. Also wenn Gott Dinge sagt, die im Widerspruch stehen zu dem, was in der Schrift steht, dann würde ich meine ganz, ganz großen Fragezeichen dahinter machen. Ich weiß, dass es solche Fälle gibt. Ich stelle mir immer vor, was passiert wäre, wenn der liebe Abraham zu mir in die Seelsorge gekommen wäre. Und er hat gesagt, Wolfgang, Gott ist mir erschienen, er hat gesagt, Abraham, opfere deinen Sohn. Dann hätte ich gesagt, Abraham, ich hole mir noch ein paar Leute, den Dämon treiben wir aus. Oder keine Ahnung, vielleicht wäre ich dann auch so geistlich gewesen, dass ich gesagt habe, ja, Abraham, ich habe den Eindruck, das ist wirklich von Gott. Weiß ich nicht, aber rein menschlich gesehen, es gibt einfach Dinge, oder wo Gott zum Beispiel zu einem seiner Propheten sagt, er soll eine Heidin heiraten, obwohl es im Gesetz ausdrücklich anders stand. Das sind so Sachen, wo ich sage, natürlich hat Gott das Recht, über seine eigenen Gebote sich hinwegzusetzen, aber das ist nicht der Normalfall. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es überhaupt nicht vorkommen kann, aber ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig bei sowas. Wenn ich weiß, in der Bibel steht was in einer bestimmten Art und Weise und jetzt sagt Gott zu dir plötzlich was anderes. Also da hätte ich meine größten Bedenken. Diese Art der Führung, wie Gott uns führt, die braucht natürlich auch eine gewisse Übung, zu unterscheiden, was ist Gottes Stimme, was sind meine eigenen Wünsche, was sind meine eigenen Gedanken. Manche Leute sagen, ich habe eine Vision gehabt. Und da sagen andere, ja, wahrscheinlich hast du am Abend davor zu viel gegessen oder so und hast einen schweren Magen gehabt. Also da können ganz, ganz viele Dinge mit reinspielen. Und deswegen finde ich, es braucht auch eine gewisse Übung, dann zu unterscheiden, was ist wirklich von Gott und was ist nicht von Gott. Und da kann man vielleicht dann auch mal jemanden fragen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. In dem Punkt rein könnte man vermutlich auch solche Sachen wie Träume oder Visionen nehmen, weil es eben auch was ist, was man auch leicht verwechseln kann mit dem, was ich so normalerweise träume. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, wo ich, keine Ahnung, wo ich geflogen bin und so. Was will Gott mir jetzt damit sagen? Vielleicht will Gott dir da gar nichts damit sagen, sondern es war einfach ein ganz normaler Traum. Ich persönlich habe mit Träumen überhaupt keine Erfahrung. Ich weiß zum Beispiel, der Josef, der Ziehvater von Jesus, zu dem hat Gott jedenfalls in dem, was uns berichtet wurde, regelmäßig in Träumen geredet. So hat Gott auch bei jedem, finde ich, irgendwie so eigene Zugänge. Vielleicht, weil es bei dem irgendwie besonders gut funktioniert oder ich weiß nicht aus welchen Gründen. Aber vielleicht redet Gott mit manchen Leuten auf eine bestimmte Art und Weise, mit anderen auf eine andere Art und Weise. Das ist auch okay so. Ich persönlich kann jetzt zu Träumen nicht viel sagen, ob man dann weiß, der ist einfach anders. Aber Gott kann durchaus durch Träume reden. Aber auch da gehe ich dann davon aus, dass man hinterher dann auch weiß, das war kein normaler Traum, sondern das war was Besonderes. So, es ist noch nicht fertig. So, das da oben heißt nicht Gottes Wille in der Partnerschaft. Ich schreibe jetzt mal Geschwister. Ich könnte auch andere Menschen sagen. Ich persönlich denke, wenn es um den Willen Gottes geht, würde ich eher auf Menschen mich verlassen, die selber eine Beziehung zu Gott haben, als zu Menschen, die mit Gott nicht so viel am Hut haben. Gott kann auch durch solche Leute reden. Haben wir auch in der Bibel Beispiele dafür. Aber in aller Regel würde ich sagen, wenn du Rat suchst, geh zu Menschen, die Geschwister sind, die eine Beziehung zu Gott haben, die reif im Glauben sind, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, und besprich dich vielleicht mit denen. Es gibt Situationen, wo sowas vielleicht nicht geraten ist oder so. Paulus sagt immer wieder, als Gott ihn berufen hat, da ist er nicht zu irgendwelchen Menschen gegangen, hat sich mit denen abgesprochen oder sowas, sondern er hat es von Gott bekommen. Wir werden das nachher beim Abendmahl nochmal hören. Aber auch das ist eher die Ausnahme. Ansonsten kriegen wir von der Bibel eigentlich regelmäßig den Ratschlag, wo viele Ratgeber sind, als Weisheit. Und es geht eher nicht in die Richtung, viele Köche verderben den Brei. Also einfach ruhig mal nachfragen, vor allem wenn es wichtige Entscheidungen sind, Leute mit einbeziehen, sie darum bitten, einfach auch mit dir zu beten, dass ihr gemeinsam da einen guten Weg findet. Und ich habe hier noch so einen Merksatz aufgeschrieben, Merke, Einzelkämpfer sterben schneller. Also, vielleicht kennt ihr Rambo, der stirbt natürlich nie, aber das ist Fiktion und nicht notwendigerweise Realität. Nächster Punkt, da hätte ich jetzt wieder ein Buch hinmachen können, ich hätte auch ein Bild von mir malen können, wie ich hinter der Kanzel stehe. Ich habe jetzt eine Kirche gemalt, weil das üblicherweise das ist, wo wir Predigten hören. Ich hätte auch einen MP3-Player malen können oder einen Computer oder sonst irgendwas. Also man kann heute ja alle möglichen Quellen nutzen, um Predigten zu hören. Man kann auch Bücher lesen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie ich mich über den Willen Gottes informieren kann. Ich gucke einfach, wo ich Input herkriege. Ich habe eine Entscheidung zu treffen zu einem bestimmten Thema, dann kann ich ein gutes Buch zu dem Thema lesen. Vielleicht wird mir das weiterhelfen in meiner Entscheidung. Oder ich sitze wie heute Morgen in der Predigt und plötzlich der eine oder der andere Satz, plötzlich der geht mir ins Herz und plötzlich weiß ich, ja genau, das ist die Antwort auf meine Frage. Oder es geht um ein bestimmtes Thema und die Antwort auf dieses Thema ist entweder direkt oder indirekt so ein Zugang zu dem, was Gott für dich will. Das kann durchaus auch passieren. Da finde ich, muss man nicht viel dazu sagen. Für mich ist einfach wichtig, dass wir offen sind in die Richtung und dass wir das dann auch mitbekommen, wenn Gott es tut. So, wer weiß, was das Nächste sein soll. Ja, ich bin begeistert von meinen Zeichenkünsten. Also, ich kürze den jetzt mal ab. Heiliger Geist, und zwar entweder, dass ich durch Gaben, die mir gegeben sind, oder durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, da kann man jetzt natürlich sagen, lieber Wolfgang, all das, was wir vorher gesprochen haben, ist eigentlich schon der Heilige Geist in uns, so die innere Stimme, die Kommunikation mit Gott überhaupt, die geht eigentlich nur durch den Heiligen Geist. Aber das meine ich jetzt weniger, sondern hier meine ich eher so diesen übernatürlichen Bereich, dass Gott einfach durch den Heiligen Geist, durch seine Gaben in mir redet oder dass Gott durch den Heiligen Geist, durch die Gaben, die er jemand anderem gegeben hat, redet. Und das ist was, von dem ich weiß, also ich habe mir das immer wieder gewünscht und ich weiß, dass sich das viele Leute wünschen. So, du gehst irgendwo hin, in die Gemeinde oder zu einer Konferenz und so, und dann am liebsten wäre dir es, wenn jemand aufsteht und sagt, ah, so spricht der Herr, tu dies, tu jenes, oder und ich sehe im Geiste, hier ist jemand, der hat dies und jene Frage und Gott sagt dir, das und das ist Sache und mach das so. Das wäre doch einfach cool. Da wären alle Fragen geklärt und dann wüsstest du einfach. So, ich glaube, wenn das das Mittel der Wahl wäre und wenn Gott das am liebsten wäre, dann würde das vermutlich auch öfters passieren. Aber meine Erfahrung ist, dass Gott oft andere Wege geht. Wo Gott uns daran gewöhnen will, dass wir seine Stimme verstehen. Und zwar, jetzt haben wir es umgeblättert, bei dem, was relativ weit oben stand. Nämlich durch sein Wort, dass wir es verstehen und durch diese innere Stimme. Und von mir aus auch durch einen gesunden Menschenverstand. Wo ich sage, also es ist jetzt schwierig, das zu quantifizieren, aber wenn ich mal sagen würde, 90% aller Entscheidungen, die du zu treffen hast, werden wohl in diesem Bereich locker abgedeckt werden. Je wichtiger die Entscheidung, je kritischer die Entscheidung, desto außergewöhnlicher vermutlich die Mittel, die Gott benutzen wird. Je gewöhnlicher die Entscheidung, so stell dir vor, du gehst morgen zum Einkaufen und stehst vorm Regal und überlegst dir jetzt, ob du die Nudeln von Seitenbacher oder von Gackli nehmen sollst und sagst, Herr, gib mir ein Zeichen vom Himmel. Da wird vermutlich nicht die Stimme aus dem Himmel kommen und sagen, nimm die blaue Packung oder so. Sowas wird Gott in aller Regel nicht tun. Aber wenn es um so Sachen geht wie, keine Ahnung, ob du in die Mission gehen sollst oder wen du heiratest oder sowas, da wird Gott dann vielleicht eher zu außergewöhnlichen Dingen greifen. Wie gehen wir damit um, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Gott hat mir gezeigt, was der Wille Gottes für dein Leben ist? Zu diesem ganzen Thema im Übrigen habe ich eine Buchempfehlung. Ich weiß gar nicht, ob die draußen auf dem Büchertisch da ist. Ich habe es vorher auch nicht abgesprochen. Aber das ist ein Buch von Lauren Cunningham. Merkt euch den Namen, merkt euch den Titel. Das Buch heißt auf Deutsch, Bist du es Gott? Oder auf Englisch, Is that really you, God? Sehr empfehlenswert zu dem Thema, den Willen Gottes erkennen. Und Lauren Cunningham beschreibt in diesem Buch eine Begebenheit, wo der Vater von Lauren Cunningham auf Reisen war. Ich weiß gar nicht, ob er als Geistlicher unterwegs war oder als Handelsreisender. Wie auch immer, der Vater war längere Zeit weg. Und eines Tages klingelt es an der Tür und jemand aus der Gemeinde stand vor der Tür und seine Mutter macht auf und dann erzählt Lauren Cunningham, dann sagt der Mann, ich habe eine traurige Nachricht für dich, dein Mann wird von dieser Reise nicht zurückkehren, das hat Gott mir gesagt. So, jetzt hast du das übernatürliche Reden Gottes und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Und die Frau, die war gefestigt im Glauben und die hat gesagt, lieber Bruder, sowieso vielen Dank, ich gehe davon aus, dass Gott mir das auch noch selber sagen wird. Die ist jetzt nicht plötzlich zusammengebrochen und hat gesagt, oh Gott, mein Mann wird sterben und so, sondern die hat gesagt, okay, du denkst, dass es das Reden Gottes war, lass uns mal abwarten. Wenn Gott mir so eine Nachricht gibt, dann wird er mir das vermutlich noch bestätigen. Komme ich nachher gleich auch noch drauf. Also selbst wenn jemand zu dir sagt, ich habe ganz deutlich den Eindruck und der Herr hat mir gesagt und was weiß ich was, dann erstarr nicht sofort in Ehrfurcht und sag, ja, wenn der Prophet das gesagt hat, sondern in meiner Bibel steht, prüft alles. Okay? Und egal, ob jemand kommt, so spricht der Herr, oder ob jemand sagt, ja, ich habe ganz deutlich den Eindruck, oder wie auch immer, prüft es. Vielleicht ist es vom Herrn, vielleicht auch nicht. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir das tun können. Wenn wir ins Alte Testament schauen, wisst ihr, was mit Propheten im Alten Testament geschehen ist, die was Falsches gesagt haben? Die haben das letzte Mal prophezeit, die wurden gesteinigt. Deswegen haben manche Leute auch einen Heidenrespekt vor der Gabe der Prophetie, weil sie sagen, das ist mir viel zu gefährlich. Einmal was Falsches gesagt in der Gemeinde und dann plötzlich werde ich gesteinigt. Vielleicht heute nicht mehr körperlich, aber vielleicht irgendwie so im übertragenen Sinne. Aber neutestamentlich, du findest diese Regel im Neuen Testament nicht mehr. Warum? Fällt euch ein guter Grund ein? Warum wiederholt Gott diese Regel nicht mehr? Bitte? Genau, weil im Neuen Testament seit Pfingsten der Heilige Geist eben nicht nur wie im Alten Testament auf einzelnen Leuten ist, sondern weil Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat, wie es heißt, über alles Fleisch. Also das heißt, jeder, der zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist und deswegen kann jeder prüfen. Und deswegen muss ich den falschen Propheten nicht mehr umbringen. Jetzt reicht es zu sagen, du, da bist wohl ein bisschen daneben gelegen. Wir haben jetzt gemerkt, das war irgendwie nicht so, nächste Mal besser hinhören. Bleib dran, lern weiter, auf die Stimme Gottes zu hören, und dann werden wir alle davon profitieren. Und wir können alle prüfen. Und das ist das, was die Bibel geht da ganz locker und neutral und gelassen mit dem Thema um. Lass die Propheten reden und die anderen sollen prüfen. Und dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass diese Prophetie gut war. Dann freuen wir uns. Oder wir kommen zu der Erkenntnis, dass die Prophetie womöglich nicht richtig ist. Und dann gehen wir damit auch richtig um. Ein besonders beeindruckendes Beispiel für diese Art der Führung, habe ich gehört, ist Anfang des 20. Jahrhunderts in Armenien passiert. Der Gründer von den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums, Name weiß ich jetzt nicht mehr, ist jedenfalls gebürtiger Armenier, und der erzählt wohl die Geschichte, also ich habe es selber jetzt nicht gelesen, aber so wurde mir es gesagt, dass in Armenien ein junger, also bei weitem nicht volljähriger Junge, plötzlich einen Eindruck von Gott hatte, dass alle Armenier auswandern sollten, alle Christen dort, weil es einen großen Völkermord geben würde. Und das haben manche gemacht. Also das sind wirklich, ich weiß nicht wie viele, aber zigtausende sind damals ausgewandert, vielleicht aus anderen Gründen, weiß ich jetzt nicht. Und anschließend ist dann das geschehen, wo man sich heute noch mit dem Herrn Erdogan streitet, ob das nun ein Völkermord war oder nicht. Aber damals sind einfach ganz, ganz viele Armenier wirklich getötet worden. Und Gott hat es vorher eben einem kleinen Jungen gesagt. Und jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie wir damit umgegangen wären, wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, irgend so ein Stöpsel von den Schatzsuchern aufstehen würde und sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott so uns sagt, wir sollen alle unsere Häuser zurücklassen und sollen nach Amerika auswandern. Da würde man auch sagen, ach, wenn das vielleicht noch so ein gestandener Ältester der Gemeinde nochmal bestätigen könnte, wäre vielleicht nicht schlecht, und vielleicht dann aus anderen Gemeinden, oder ich weiß auch nicht, wie das damals war. Aber das ist sowas, wo ich mir sage, so das, was wir uns wünschen, dieses übernatürliche Gott redet und dann ist plötzlich alles klar. Also wenn man es dann genauer anguckt, dann stellt man fest, ist manches dann vielleicht doch nicht ganz so klar, selbst wenn Gott übernatürlich geredet hat. Die Frage ist ja immer, glaube ich es, gefällt mir es? Also auch da würde ich sagen, lasst uns einfach darauf vertrauen, dass Gott es richtig macht. Bevor ich jetzt am Schluss noch zu den Punkten komme, wie wir mit diesen ganzen Methoden, Werkzeugen umgehen, möchte ich euch noch kurz ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ich habe so während meines Lebens, wo ich ein bisschen älter geworden bin im Glauben, einfach festgestellt, es gibt Leute, die erzählen eben, wie Gott so richtig deutlich zu ihnen redet, und die erleben dann irgendwelche Wunder in ihrem Leben, und dann bekehren die sich, und dann gibt es eine ganz radikale Lebensänderung und ich weiß nicht was alles. Und ich erinnere mich noch so gut, ich war früher bei den Straßeneinsätzen auch mit dabei und habe mir immer gedacht, hoffentlich fragt mich niemand, dass ich mein Lebenszeugnis geben soll. Weil sehr beeindruckend, ich bin aufgewachsen als braver Bub. Also gut, meine Eltern würden in dem Punkt vielleicht das eine oder andere anders sehen, aber so, ich war jetzt kein großer Sünder. Ich bin nie in der Gosse gelandet, habe keine Drogen genommen, habe keinen umgebracht. Und dann kam Gott in meinem Leben und da hat sich auch nicht viel verändert. Und ja, genau, also sehr beeindruckendes Lebenszeugnis. Und dann irgendwann kam ich in meiner Bibellese an dem Punkt, wo, ich glaube 1. Könige 19, wo Elia, nachdem er die Baalspriester besiegt hat, also wo da kommt Feuer vom Himmel und was weiß ich, und anschließend werden 450 falsche Propheten, also unglaublicher Sieg Gottes, unglaublich bewegendes, übernatürliches Eingreifen Gottes, und dann flüchtet Elia, weil er Angst hat vor der Königin, und er flüchtet und legt sich irgendwann unter so ein, keine Ahnung, was für ein Strauch das war, beim Luther heißt es, glaube ich, Wacholder, glaube aber nicht, dass im Sinai oder wo er da war, Wacholder wächst, wie auch immer, er liegt unter diesem Strauch und sagt, Herr, nimm meinen Geist von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter, auf gut Deutsch, lass mich sterben, das hat alles keinen Sinn mehr. Und dann sagt Gott zu ihm, nee, machen das anders, und dann gibt er ihm was zu essen und dann schickt er ihn auf den Sinai, und dann ist er dort in so einer Höhle und er hat einfach so den Wunsch, Gott zu sehen und so. Und dann sagt Gott, okay, ich werde jetzt vorübergehen, komm raus aus der Höhle. Und da stellt sich Elia vor die Höhle hin und dann ist Feuer hier, Feuersturm überall. Und dann heißt es, aber Gott war nicht im Feuer. Und da kommt ein riesen Wirbelwind. Aber Gott war nicht im Wirbelwind. Und ein Erdbeben, das alles gewackelt hat und die Felsen zerspringen und so. Und Gott war nicht im Erdbeben. Und dann heißt, und dann kam ein leises Säuseln und heißt, und Elia verhüllte sein Angesicht mit seinem Mantel, weil er gemerkt hat, jetzt ist Gott da. Und das war für mich ein unglaublicher Trost zu sehen, Gott ist nicht immer bloß im Erdbeben und im Feuer und im Tamtam und riesengroßes Brimborium, sondern Gott ist auch manchmal einfach in dem leisen Säuseln. Und egal, wie Gott in deinem Leben wirkt und wie Gott zu dir redet, sei einfach entspannt. Gott hat seine Art mit dir, so wie er seine Art mit mir hat. Ich habe mal Reinhard Bonnke gehört in Neu-Ulm, der gesagt hat, damals war so Toronto-Segen, ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen was sagt, wo Leute angefangen haben zu zucken und zu schreien und zu lachen und sich auf den Boden zu wälzen und Tierlaute zu machen und so. Und das hat die christliche Landschaft sehr, sehr in Unruhe gebracht, weil die einen gesagt haben, ja, der Heilige Geist wirkt hier ganz wunderbar in unserer Mitte und die anderen haben gesagt, die sind ja alle nicht ganz dicht oder im schlimmsten Fall, das kommt vom Feind. Und da hat Reinhard Bonnke damals gesagt, ja, er kann das ja verstehen, dass die Leute, wenn der Heilige Geist über sie kommt, irgendwie ganz aufgeregt sind. Bei ihm ist es wie beim Elektriker. Wenn die Hausfrau in die Steckdose fasst und eine gewischt kriegt, dann sagt sie, rennt in der Gegend rum. Und wenn der Elektriker eine gewischt kriegt, dann sagt er, hoppla. Jetzt kann man das vielleicht auch für ein bisschen hochnäsig halten, was er da so erzählt hat, aber die Art und Weise, wie Gott mit dir umgeht, muss nichts darüber aussagen, wie geistlich du bist, wie sehr Gott dich liebt oder was weiß ich, sondern ist vielleicht einfach die Art und Weise, wie Gott mit dir umgeht. Und ich möchte uns einfach da eine große Gelassenheit ans Herz legen. Ich habe bis heute nicht die großen Wunder gesehen, obwohl ich weiß, dass die passieren. Die passieren immer irgendwo woanders. Ist auch okay so, aber ich habe inzwischen festgestellt, ich kann heute ganz gut Zeugnis geben über das, was Gott in meinem Leben getan hat, weil ich festgestellt habe, es gibt so viele Leute auf unserer Welt, die sagen, ich brauche Gott nicht. Ich bin kein böser Mensch, ich bin nicht in der Gosse, ich habe keine Drogen genommen. Warum soll ich mich bekehren? Und dann kann ich sagen, hier, hallo, bin auch so einer. Und ich würde es um nichts in der Welt anders machen. Ich möchte es auf gar keinen Fall wieder hergeben. Man muss nicht am Ende sein, man muss nicht vollkommen fertig sein, um Gott anzunehmen. Es reicht einfach, wenn man nur Mensch ist. Dann hat man Gott nötig. Gut. Wie gehen wir nur mit all diesen Dingen um? Ihr seht, da ist noch ein Punkt übrig, der kommt ganz zum Schluss. Das Wichtigste finde ich, um den Willen Gottes zu erkennen und um sicherzustellen, dass Gott zu mir reden kann, das Wichtigste ist, also erstmal, dass ich sein Kind bin. Natürlich kann Gott zu Menschen reden, die nicht zu ihm gehören. Das hat er in der Bibel auch immer wieder getan. Aber da muss er schon, sagen wir mal, ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Im Normalfall, habe ich vorher schon angedeutet, wird die Kommunikation über den Heiligen Geist laufen, der in uns ist. Also das heißt, Paulus beschreibt es mal so, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reden Gottes. So, der natürliche Mensch ist ein Mensch, der keine Verbindung zu Gott hat. Die Bibel spricht auch oft davon, dass der Geist so eines Menschen tot ist. Das heißt, der hat eine Seele, der hat einen Körper, aber dieser Geist, der die Verbindung herstellt zu Gott, der ist tot oder also sich nicht richtig ausgeprägt oder schläft oder wie auch immer. Und in dem Moment, wo wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen, wo wir Jesus annehmen, in unser Herz einladen, da gibt Gott uns den Heiligen Geist und dann fängt diese Beziehung in uns an, zu wirken und dann fängt die Kommunikation mit Gott an zu laufen. Und in meinem persönlichen Leben habe ich das so erlebt, ich war eigentlich immer fromm. Ich habe das hier glaube ich auch schon erzählt, ich habe als Kind, fand ich das immer toll, ich habe so ein paar Kindergebete gekannt und ich fand es toll, eben die nicht abzuwechseln jeden Wochentag, sondern am besten jeden Tag alle 7 Gebete zu sprechen. Haben wir gedacht, das hilft irgendwie. Phil hilft Phil. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin alle 2 Wochen in Kindergottesdienst gegangen. Ich wäre vielleicht auch jede Woche gegangen, aber meine Mutter hat gesagt, man muss es nicht übertreiben. Das ist auch gut biblisch. Sei nicht so gottlos und nicht so fromm, heißt es irgendwann mal in den Sprüchen. Das war so die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Und dann hat mein Bruder mich gefragt, ob ich in der Bibel lesen will. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich das irgendwie eben auch ganz fromm fand und ganz, keine Ahnung, kam zu meiner Liste von guten Taten mit dazu. Aber ich habe nichts verstanden. Und aus meinen Gesprächen weiß ich, dass es bei vielen von uns auch so war. Also wenn du die Bibel einfach so liest, manche sagen Buch mit 7 Siegeln, wobei sich das auf was anderes bezieht, aber man versteht einfach nichts. Und das ist dann auch so eine seltsame Sprache, wobei ich habe damals sogar mit einer modernen Übersetzung angefangen. Und trotzdem, das hat mir irgendwie nichts gesagt. Ich habe immer die Verse gezählt und gedacht, wie lange geht's noch? Und dann, ich habe das auch schon erzählt, hier der Lukas hatte immer so lange Kapitel, denn das erinnere ich mich noch, Matthäus ging, Markus war super, Lukas 70 Verse pro Kapitel, da wirst du ja wahnsinnig. Und dann habe ich festgestellt, im Alten Testament, da gibt es einen Psalm, der hat 196 Verse oder was, da habe ich gedacht, wie ein Kapitel jeden Tag, wie soll das werden? So, das waren damals so meine Gedanken zum Bibellesen. Und dann kam ein Tag in meinem Leben, ich kann euch den Tag nicht mehr sagen, aber da habe ich mit Gott einen Vertrag gemacht, so quasi. Ich habe mein Leben mit ihm festgemacht. Und wie üblich, es war nicht Erdbeben, es war nicht Feuer, es war so ein Säuseln. Ich kann auch nicht sagen, ab diesem Tag ging alles anders. Aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt rückblickend schaue, in der Zwischenzeit verstehe ich was. Und das liegt nicht daran, dass ich inzwischen mehr aus der Bibel weiß. Das hilft natürlich auch, wenn man die Zusammenhänge ein bisschen besser kennt und so. Sondern einfach dadurch, dass der Heilige Geist in mir Wohnung gemacht hat. Und Jesus sagt, der Heilige Geist, der wird euch erklären, der wird euch lehren, in alle Wahrheit führen. So, das ist das, was der Heilige Geist tut, diese Kommunikation. Und das heißt, wenn du den Willen Gottes erkennen willst, dann musst du sicherstellen, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass er in deinem Herzen ist. Und das heißt, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, dass du mit ihm lebst und dass er dein Herr und dein Erlöser geworden ist. Wenn das noch nicht der Fall ist, gute Möglichkeit ist, heute Morgen zu tun, damit der Stecker sozusagen in die Dose kommt. Aber das wäre sozusagen mal die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, die wir brauchen, damit wir den Willen Gottes hören, ist, dass wir bereit sind zu gehorchen. Schau mal, da gibt es die Begebenheit von Bileam. Der Bileam, der war bekannt dafür, dass er einen guten Draht zu Gott hat. Also ein bisschen eine seltsame Geschichte, gebe ich durchaus zu, mit etlichen Punkten, wo ich sage, da müssen wir im Himmel mal nachfragen, wie das alles zusammenhing, aber wie auch immer. Der Bileam wird angefragt von einem heidnischen König und er sagt, du, da rücken die Israeliten an, die sind aus der Gefangenschaft in Ägypten ausgebrochen. Da kommen jetzt so 2 Millionen Leute gerade durch die Wüste und die stehen kurz vor unserem Land. Und ich habe irgendwie gehört, dass die alle Völker vor mir platt gemacht haben. Und ich möchte nicht, dass das unserem Land passiert. Wir brauchen da irgendwie einen geistlichen Beistand. Kannst du nicht kommen und die verfluchen? Vielleicht hilft es ja was. Und der Bileam sagt, tut mir leid, da muss ich erstmal Gott fragen, ob ich darf. Und dann sagt der Bileam, tut mir leid, ich habe kein grünes Licht, kann euch leider nicht helfen. Und die gehen unverrichteter Dinge wieder zurück. Der König sagt, hallo, ich wollte ihn bezahlen, der soll mal jetzt sich anstellen, schickt seine Boten wieder los, die kommen wieder, Bileam, verflucht dieses Volk. Bileam sagt, ich muss erstmal Gott fragen. Hat er Gott geantwortet? Er hat gesagt, er soll nicht gehen. Aber Bileam fragt nochmal. Vielleicht war die Menge an Geld auch ein bisschen größer, das habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Jedenfalls, Bileam kriegt die gleiche Antwort, Gott sagt, nee, geh nicht. Und Bileam sagt, tut mir leid, ich kann nicht mitgehen. Und die gehen wieder zurück zu dem König und der König sagt, kann nicht wahr sein. Also, ihr geht nochmal hin und ihr drängt dahin, dass er kommt und das Volk verflucht. Und die kommen dahin und sagen, also unser König sagt, du sollst mitkommen. Und sagt der Bileam, da muss ich erstmal Gott fragen. Und was macht Gott? Gott sagt, geh. Was sagt mir das? Du kannst natürlich Gott so lange fragen, bis Gott das sagt, was du hören willst. Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber meine Hand wäre oben, wenn ich fragen würde, wer hat es schon mal gemacht? Man fragt einfach so lange, bis die Antwort kommt, die man will. Das gibt es auch andersrum. Früher hatten wir ja reisende Prediger. Da war dann jeden Sonntag ein anderer Bruder da bei uns, der die Predigt gehalten hat. Und dann gab es Leute, die kamen dann hinterher zum Prediger und haben gesagt, du, ich habe da dieses und jenes Problem. Was würdest du mir raten? Ach so, ja, okay. Gut, nächsten Sonntag kommt jemand anders. Dann fragen wir den mal. Und dann ist man halt so lange gegangen, bis man die Antwort gehört hat, die man wollte. Ja. Okay, wir lächeln alle ein bisschen darüber, aber irgendwie fühlen wir uns vielleicht auch ein bisschen ertappt, dass wir es auch selber so machen. Dass wir uns die Dinge so lange zurechtbiegen, bis es passt. Das ist im Übrigen auch was, was in der Wissenschaft nicht ganz unüblich ist. Also ich kenne das da durchaus auch. So, wenn wir wirklich bereit sind, das zu tun, was Gott will, dann haben wir die besten Chancen, dass Gott auch wirklich redet. Wenn wir, also für mich ist es immer so ein gutes Beispiel, wenn ich mir überlege, wie ist es mit unseren Kindern? Wenn meine Kinder zu mir kommen, also momentan sind sie einfach zu alt, aber wenn sie früher gekommen sind und gefragt haben, Papa, können wir oder was weiß ich was, und ich weiß ganz genau, die wollen eigentlich gar nicht wissen, ob sie dürfen oder nicht, sondern die wollen einfach. Und die sind eigentlich auch nicht bereit, was anderes zu akzeptieren. Das merkst du dann spätestens, wenn du ihnen nicht die Antwort gibst, die sie eigentlich hören wollten. Und irgendwann sagst du vielleicht auch, boah, ja, nichts mehr sagen. Und dann bist du vielleicht auch still. Und manchmal macht es Gott auch so. Wenn er merkt, wir wollen eigentlich gar nicht das tun, was er sagt, dann kann es durchaus auch mal passieren, dass Gott einfach gar nichts sagt. Oder wenn Sünde ist in unserem Leben. Im Propheten Jesaja heißt es mal, eure Sünden scheiden das Angesicht Gottes von euch, dass er euch nicht hört. So, manchmal ist vielleicht auch so, dass Dinge in unserem Leben sind, die nicht bereinigt sind und Gott sagt, du, bevor du den Punkt nicht in Ordnung bringst, werde ich gar nichts mehr sagen. Und da kommen wir jetzt zu dem vorletzten, oder ja, im Prinzip ist eigentlich der letzte Punkt und da kommt noch eine Zusammenfassung. Wer kann sich denn vorstellen, was das ist? Bitte? Ein Sarg, oh, nein, nicht ganz so gruselig. Nein, auch kein Bildschirm. Bitte? Ein Axtkopf. Das ist ein Punkt aus dem Buch von Lauren Cunningham, er nennt es das Axtkopfprinzip. Und da gibt es eine Geschichte, die ich euch kurz dazu vorlesen möchte, oder ich erzähle sie euch einfach, die steht in 2. Könige 6, die Verse 1 bis 7. Da sind die Prophetenschüler beim Elisa und der Elisa, der ist so erfolgreich, dass seine Schule aus allen Nähten platzen, sie brauchen mehr Raum und dann gehen sie an den Jordan, um dort, wo eben mehr Wasser ist, Bäume zu fällen. Und dann ist einer dabei, der will diesen Baum fällen und ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich kenne das bei Hämmern, mit Äxten habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Wenn das Holz dann ein bisschen trockener wird, dann zieht sich das ein bisschen zusammen und dann hält der Kopf plötzlich nicht mehr auf dem Stiel. Und das haben wir, glaube ich, beim Aufbau vom Zelt des Öfteren gehabt, dass dann der Kopf plötzlich sich vom Stiel löst. Und dem ist es auch passiert und der hat gerade so richtig ausgeholt und die Fliehkraft hat dann dazu geführt, dass der Axtkopf sich eben nicht bloß vom Stiel gelöst hat, sondern der ist dann ins Wasser gefallen und versunken, weil Eisen ein höheres spezifisches Gewicht hat als Wasser. Das musste jetzt sein. Und dann geht dieser Prophetenschüler, der diesen Axtkopf verloren hat, zum Elisa und sagt, Elisa, du musst mir helfen, mein Axtkopf ist ins Wasser gefallen. Und er sagt, Elisa, zeig mir, wo es war. Und dann nimmt er Elisa einen Stecken und steckt den Stecken ins Wasser und trifft jetzt nicht das Loch und hebt damit das Eisen raus, sondern der steckt einfach den Stecken ins Wasser und plötzlich verändert sich das spezifische Gewicht des Eisens und das Eisen fängt an zu schwimmen. Also ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, aber so steht's da. Und dann sagt er wunderbar, dass mein Axtkopf, das heißt, war nicht sein, er war noch geliehen, das war das Problem. Und er holt den Axtkopf raus und kann weiterarbeiten. So, was sagt uns das jetzt zu unserem Problem? Wie finde ich den Willen Gottes raus? Lauren Cunningham schreibt zu dem Axtkopfprinzip, der gute Mensch, der hat gearbeitet und hat diesen Baum bearbeitet und der hat richtig das Holz da raushauen können. Und irgendwann mal stellt er plötzlich fest, dass er nicht mehr mit einem Eisen auf den Baum einhaut, sondern nur noch mit einem Holzknüppel. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er haut auf den Baum ein und er stellt fest, irgendwie funktioniert es nicht mehr so wie vorher. Das Holz geht einfach nicht mehr weg. Was ist passiert? Und er stellt fest, oh, da ist ja gar kein Kopf mehr auf meiner Axt. Und Lauren Cunningham sagt, wenn du feststellst, dass Gott nicht mehr redet, dann denk mal zurück, wann Gott das letzte Mal geredet hat und guck nach, ob dir nicht der Axtkopf verloren gegangen ist und ob da nicht irgendwas war, wo Gott was zu dir geredet hat und du hast nicht darauf gehört. Und Gott sagt, bevor du den Punkt nicht umgesetzt hast, machen wir an dem Punkt nicht weiter. Das kann ein Punkt sein, wo wir sagen, irgendwie habe ich den Eindruck, das geht in meinem Leben nicht mehr so richtig vorwärts, dass Gott sagt, du, ich habe da vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, vor Jahren zu dir geredet Und du bist an dem Punkt nicht gehorsam gewesen. Du bist diesen Schritt nicht gegangen. Und bevor du nicht diesen Axtkopf wieder auf deine Axt draufsetzt, vorher geht es hier nicht weiter. Vorher wirst du diesen Baum nicht fällen. So, das kann auch so ein Punkt sein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dahinter schreiben soll. Ich schreibe jetzt gar nichts dahinter. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, wie gehen wir jetzt mit all diesen Punkten um? So, Vergangenheitsbereinigung, Bewältigung, der Heilige Geist, der durch Gaben redet, durch Predigt, Geschwister, die uns helfen, eine innere Stimme, gesunder Menschenverstand und die Bibel. Was mir in all dem hilft, ist das, was ich vorher schon angedeutet habe, nämlich jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt mit der Bibel, regelmäßig in der Bibel lesen, wissen, was da steht, wissen, wie Gott tickt, wissen, wie Gott denkt, wissen, welche Prinzipien Gott verfolgt. Das hilft mir ganz, ganz stark, den Willen Gottes zu finden und dann einfach zu beten, zu sagen, Herr, ich möchte deinen Willen wissen und ich bin bereit, den zu tun. Und dann ordnen wir uns Gott unter, wir sagen, Herr, ich bin bereit zu tun, was du mir sagst. Und vielleicht möchtest du es dann auch noch tun, dass du ganz ausdrücklich sagst, ich widerstehe dem Feind, ich möchte nichts vom Feind hören, sondern ich möchte einfach das hören, was Gott mir sagt. Und dann hör einfach auf das, was Gott sagt. Und dann gilt für dich vielleicht auch das, was du in Jesaja 30, Vers 21 lesen kannst. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, den geht. Oder Jesaja 48, 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ich bin der Überzeugung, dass Gott redet und dass Gott uns zeigt, was er von uns will. Und wenn wir offen sind, das zu tun, was er will, und wenn wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen, diesen Willen rauszukriegen, dann werden wir seinen Willen auch rauskriegen. Amen. Gut, der Wille Gottes für uns heute Morgen ist, dass wir noch Abendmahl miteinander feiern. Das sagt mir der gesunde Menschenverstand, weil es da steht. Und das ist auch so was, das Abendmahl redet davon, wo Gott uns einfach so ein Zeichen gibt, ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will, dass wir beide Kontakt miteinander haben. Wir werden nachher gleich noch die Einsetzungsworte hören, wo Jesus dann auch von diesem Bund spricht. Und das ist was, wo mich einfach immer wieder freut, wo wir jetzt heute Morgen auch wieder ganz nett sagen können, Herr, ich schließe diesen Bund mit dir und ich möchte das tun, was du mir sagst und ich möchte einfach hören, was du mir zu sagen hast und dann wird Gott reden. Ich bete jetzt erstmal und dann wollen wir das miteinander tun. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Kontakt möchte zu uns, dass du ein Gott bist, der sich für uns interessiert, der zu uns redet, der uns seinen Willen offenbart und ich danke dir, Herr, dass wir unsere Ohren spitzen dürfen, unsere Herzensohren, dass wir einfach verstehen, was du uns zu sagen hast und dass wir ja einfach in deinen Wegen gehen können. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, das, was wir heute gehört haben, mitzunehmen und dass es uns einfach hilft, deine Stimme besser zu hören und besser deine Wege zu gehen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns hilfst, in diesem Prozess deinen Willen rauszukriegen und dann hinterher auch, Herr, dass du uns die Kraft schenkst, das zu tun, was du von uns möchtest. Und dass du uns vor allem dann schenkst, Herr, dass wir immer wieder feststellen, du meinst es gut mit uns und ja, du führst uns auf guten Wegen. Amen.